wo ich beginne, möchte ich noch darauf hinweisen, ich habe ein paar Blätter hingelegt, falls Sie unsere Arbeit nicht kennen. Ich habe ja nicht viel über unsere Arbeit gesagt. Das ist eine sehr große Sache, hauptsächlich in Ländern großer Not, Südsudan, Ruanda, jetzt Ostkongo, an der Grenze der Mandschurei nach Nordkorea, eine Universität. Wir haben jetzt 9 Dozenten dort, wo 80% der Studenten zu Jesus kommen, wo auch an einflussenden Untergrundgemeinden in Nordkorea möglich ist, vielen Plätzen in Indonesien mitten in der Verfolgung der Christen. Ein ganz großer Dienst, das Besondere ja ist bei uns, wir haben einen modernen Missionstyp. Wir haben kein Missionsgebiet, wir haben noch keine Feldleiter draußen. Wir schicken unsere Leute direkt in die einheimischen Kirchen, in die nationalen Kirchen. Und das ist was ganz Gesegnetes. Die fordern Leute an, wo sie für spezielle Qualifikationen Fachleute brauchen. Das sind Hebammen, das sind Ärzte, das sind Dozenten, das sind Handwerker. Und wir prüfen das, ob wirklich da Einheimische ausgebildet werden. Und dann für 3, 6 oder 9 Jahre schicken wir Mitarbeiter hinaus, landwirtschaftliche Berater, und gehen dann wieder weg. Und damit bleibt das von Anfang an ein Projekt der Leute. Von uns kommt gar kein Projekt. Und Hilfe für Brüder, Sie kennen das ja. Sie haben ja das vielleicht jetzt mitbekommen, wie Brot für die Welt den Dalai Lama zum Kirchentag eingeladen hat. Wir leiden darunter, dass vielfach Brot für die Weltgelder über einheimische, radikale Hindu-Organisationen, etwa in Indien gelaufen sind, über Organisationen, die die Christen bekämpft haben. Ich habe auch Nachweis in Moslemländern wie in Pakistan, dass die Berater Moslems waren, die dann die christlichen Projekte gar nicht bewerten konnten. Das ist eine immer wieder an unser Ohr gedrungen. Wir arbeiten nur mit Christen vor Ort zusammen, aber natürlich für alle, auch für die Buddhisten, für die Muslime. Aber es muss immer durch die Gemeinde hindurchgehen. Und wir helfen immer auf überschaubare Zeit. Wir helfen beim Ausbau der Bibelschulen, das Hilfe für Brüder dann. Wir helfen beim Ausbau der Studentenmission. Wir haben fast allen Ländern der Welt die Arbeiter-Studentenmission, vor allem in den Büros ausgebaut, die Bibellesebund-Camps, ob das nun in der Türkei ist oder in Kasachstan, Bibeldrucke und was, das ist, Sie sehen es an unseren Veröffentlichungen. Wir veröffentlichen ja alle Projekte dort, und wenn Sie es interessiert, nehmen Sie dieses Blatt mit. Auch noch ein kleiner Hinweis zu den Büchern, die das Haus hier freundlicherweise hingelegt hat. Das war für meine Frau und ich, von mich, eine ganz große Entdeckung. Wie die Lieder, die großen Lieder, die Menschen im Glauben getragen haben, ja alle entstanden sind aus großer Not in großer Schwachheit. Von diesem Lied, das wir gerade gesungen haben, wissen wir ja nicht, wo es herkommt. Es kommt ja vielleicht sogar aus einer teilweise katholischen Wurzel noch her. Aber was solche Lieder bedeutet haben, aber da, wo wir es wissen, ist ja ganz wunderbar, nicht bloß bei Paul Gerhardt, sondern bei Philipp Spitta, bei Arndt und wo das alles ist. Ich würde Ihnen am liebsten davon erzählen, aber das ist heute Abend nicht das Thema, wie Gott mit Schwachen seine Geschichte macht. Ohne Kreuz keine Krone. Im zweiten Band, in dem roten, Johann Jakob Schütz mit dem Lied Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, eines der grandiosesten Loblieder, der in Frankfurt von seiner Kirche zerbrochen wurde, den man schlimmer beerdigt hat als jeden Hund. Ein der gelehrtesten Männer, Reichsrat. Nur weil er der war, der gefragt hat und gesagt, man muss die Gläubigen sammeln. Das war der, der noch konsequenter als Philipp Jakob Spener war. In einer neuen Untersuchung heißt, er war eigentlich der Begründer des Pietismus. Johann Jakob Schütz. Gläubige müssen eine Gemeinde bilden. Es geht nicht an, dass man sich immer in der Kirche verliert mit lauter Ungläubigen. Hochinteressant, diese Lebensbiografie. Ein hochbedeutender Mann, der gebrannt hat für Jesus. Und der nur 50 Jahre zu früh kam. Das, was heute selbstverständlich ist, dass es Gemeinschaften gibt und Gruppen, wie wir uns hier versammeln, wo wir eins sind in Jesus, da war er der Vorkämpfer. Das ist alles hier, auch das Buch mit den Menschen, die Jesus zerbrochen hat. Das war Friedrich Hensler wichtig. Es wird heute so viel von glanzvollen Leuten gesprochen. Und Jesus hat immer, das ist ja unser Thema heute, mit Leuten gearbeitet, die im Leben zerbrochen sind. Da waren Vikare in Württemberg, in Backnang, in Riedenau. Es war ein ganz leichtsinniger Vikar, der keine Ahnung hatte von Jesus. Und dann kam er dort mit Stundenleuten in Berührung. Und er ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und das hat in der Kirche Alarm gegeben. Und dann hat er noch was ganz Schlimmes gemacht. Er ist nach Winnenden gegangen und hat bei einem Methodistenpastor seine Jüngerschaftsschulung geholt. Und dann hatten die württembergische Kirche gemobbt und er gesagt, er darf nicht Pfarrer werden. Und er wusste nicht wohin. Ein Mann, der für Jesus brannte. Und dann ist er nach Korntal gegangen zur neu entstandenen Brüdergemeinde. Die haben gesagt, geh nach Südrussland. Der Eduard Wüst. Er hat 12 Jahre in Südrussland gewirkt, hat die, im Grunde waren wir es verfolgt, die Predigten Ludwig Hofachers dort verkündet. Und das, die ganze Spur unter den russischen Gemeinden geht auf Eduard Wüst zurück. Und das Wunderbarste, die Sammlung der Mennonitengemeinden in der Reformbewegung der Mennonitenbrüdergemeinden geht auf Eduard Wüst zurück. Auf eine wunderbare Reise, wie das nur im Reich Gottes geschieht. Solche Dinge sind dort in 50 Biografien kurz beschrieben, in dem dritten Buch, in dem braunen Buch, Erfahrungen in Lebenskrisen. Erfahrung und Lebenskrise. Und heute Abend reden wir von der Mission, da war es natürlich überhaupt nicht anders, weil das Reich Gottes immer so gebaut wird, nicht mit großen Leuten, die ihre Programme machen, sondern mit Menschen, die am Rande stehen und dann erleben, wie Gottes Kraft in ihrem Leben sich Raum verschafft. Sie kennen ja alle den großen Georg Müller in Bristol mit seinen Waisenhäusern, den Mann des Glaubens. Und da ist ja ein Satz in der großen Biografie von ihm, ganz wichtig. Weil er so schwach war, lehnte er sich ganz auf den, dessen Kraft sich in seiner Schwachheit vollendete. Und ich habe mir diese Biografie gekauft in einem Antiquariat. Und da steht vorne eine Widmung drin, meinem Bruder Max in großer Schwachheit. Da haben Jesus-Leute das erfahren, wie der Herr wirkt. Missionsbewegung war nie koordiniert, war nie geplant. Es gab nie ein Management. Es ist immer aus brennenden Herzen heraus geschehen. In der ganzen Missionsgeschichte. Das größte Waisenhaus, das in Ägypten ist, in Assiut, mit in der Hochzeit bis zu 1200 Kindern, wurde von einer Frau in Amerika gegründet, die bei allen Missionsgesellschaften abgeblitzt ist. Und dann ist sie auf eigene Faust nach Ägypten gegangen und die Missionare haben gesagt, das hat keinen Wert. Das ist eine komische Frau. Und als sie eines Tages noch eins dieser ausgesetzten Kinder herbrachte, sagte, jetzt spinnst du völlig, das Kind schreit und was willst du machen? Diese Frau ohne Geld hat das Riesenwaisenhaus in Assiut geschaffen. Und vor einigen Jahren ist in Kairo eine andere Frau in ihre Fußstapfen getreten, eine Frau, die aus einer begüterten Familie kommt. Es gibt in Ägypten eine beträchtliche Mittelschicht guter evangelischer Christen, die alle auf die presbyterianische Mission unter Samuel Zwemer zurückgehen. Aber diese Frau gehörte zur koptischen Kirche, die wir ja aus Äthiopien kennen, als eine notvolle Kirche, die nie die Erweckung des Pietismus, der Missionsbewegung, der evangelikalen Bewegung aufnahm, sondern bis heute fanatisch bekämpft. Und dort in Ägypten ist das ein wenig anders. In Ägypten haben wir Evangelisationsveranstaltungen in den Vierteln der Müllleute von Kairo, wo sich an den Abenden bis zu 10.000 Menschen versammeln und vorne steht ein koptischer Mönch und evangelisiert von Jesus, brennend. Das gibt es nur in Ägypten und dort ist diese Maggie Gopran, eine Frau eines Professors, als ihre Tante starb, die sehr viel Wohltätigkeit tat, eine feine, hübsche Frau, die Maggie Gopran hat nachgedacht und hat gesagt, meine Tante ist tot. Die hat so viel Gutes getan, wer wird in die Lücke springen? Dann hat sie gesagt, dann mach ich's. Die Familie fährt einen teuren Mercedes, sie hat sich ein altes, rostiges Auto gekauft, hat allen Schmuck abgelegt. Sie weigert sich am Frühstück auch nur Kaffee zu trinken, sie trinkt nur Wasser. Sie trägt nur ein weißes Kleid, Mutter von mehreren Kindern. Und die hat es fertiggebracht, in den Elendsvierteln von Kairo ein Hilfswerk aufzubauen. Wir sind damit verbunden durch immer wieder Hilfen beim Bau dieser Heime. 15.000 Kinder werden laufend betreut aus den elendesten Familien. Eine Gruppe von 200 Sozialarbeitern geht durch die Slums und sucht die Leute auf. Es war was Wunderbares, was entstand, sein Liebeswerk. Sie hat ein großes Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige begonnen. Eine ganz schlichte Frau, die den Verheißungen von Jesus traut und dieses Werk begonnen hat. Wenn man heute die Geschichte schreibt, so verfällt man immer dem Fehler, dass man dann Heldengeschichten von Menschen schreibt und es ist nur das Wunder von Jesus, der mit schwachen Menschen etwas tut. Und da sind Leute, die sagen, ich war es doch gar nicht. Ich habe mich nur zur Verfügung gestellt und dann kam eins zum anderen. Zu den großen Ereignissen der Weltmission gehört ja, dass wir heute einen Aufbruch zu Jesus erleben, wie er von meiner Kenntnis her bislang undenkbar war. Wir hatten noch bis ins Jahr 1990 hinein viele verschlossene Länder. Ich glaube, ich habe gestern ein wenig erzählt, schon von den zentralasiatischen Gemeinden. Oder haben wir nicht? Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan. Die deutschen Evangelischen, die dort in Russland waren, wir haben sie oft darauf angesprochen, was macht ihr eigentlich für diese zentralasiatischen Völker, wo es noch keine Christen gibt. Und wir haben die Zahlen analysiert, da gibt es vielleicht 6. Wir haben damals einen gefunden, der dann in den Evangeliumsrundfunksendungen in Kasachisch predigte und haben den angestellt beim Missionsbund, der das natürlich sprechen konnte. Es waren ganz kleine Dinge, die man versucht hat. Die meisten sagten, ach, das ist so schwierig, die stinken so, die Kasachen, mit denen kann man nichts machen. Und als der eiserne Vorhang fiel, ist endlich die große letzte Aufgabe der Weltmission angepackt worden. Zentralasien, da hat dieser Samuel Zwemer, Sie haben den Namen noch nie gehört, das war einer der großen Missionspioniere am Golf, am Persischen Golf, der all in diesen arabischen Ländern gewirkt hat und der immer wieder so brennende Bücher geschrieben hat, ich brauche junge Männer, die sich nach Mekka einschleusen lassen und dort bei der Kaaba im Heiligtum der Moslems von Jesus erzählen. Ich sagte, nie ein negatives Wort über Islam, aber brennen für Jesus und die großen Taten von Jesus erzählen. Dieser Samuel Zwemer hat immer gesagt, Zentralasien wird die letzte Missionsaufgabe des 20. Jahrhunderts sein. Es hat bis 1990 gedauert, als der eiserne Vorhang fiel. Und man kann es jetzt erst, wir sind ja noch mittendrin in diesen Bewegungen, wenn Sie einmal die Blätter suchen, wo da ein bisschen berichtet wird, wo sind da Werke, die arbeiten. Wir haben selber Mitarbeiter, die über einen Beruf dort arbeiten, meist in Landwirtschaft. Und wie unser Mitarbeiter schreibt und sagt, es waren ganz harte Jahre, aber jetzt, wir müssen dauernd den Hauskreis teilen und neue entstehen. Und es kommen so viele Leute dazu und interessieren sich für Jesus. Und da spüren Sie immer wieder, wie Gott diese Öffnung schenkt, das können wir Menschen ja gar nicht machen. Vor 2 Tagen habe ich das Heft von Logos erhalten, das ist eine Mission, die Russlanddeutsche unterhalten und ich war in der S-Bahn unterwegs und hatte Zeit zu lesen. Man kommt ja heute bei so manchen Missionsblättern gar nicht richtig durch. Mir verschlug es den Atem, das sind ganz neue Eindrücke, wie die erzählen von 4 Leuten, die aus Prag 1990 nach Tadschikistan kamen. Tadschikistan ist ein ganz muslimisches Land, war immer verschlossen, hat auch eine sehr feindselige Haltung. Und wie die in den wenigen Jahren eine ganze Reihe, ganze Kette von Missionen gegründet haben. Wie die Menschen sich öffnen für das Evangelium. Nicht mit irgendwelchen Tricks, sondern mit ganz schlichtem Zeugendienst. Und all diese zentralasiatischen Länder, Turkmenistan erlebt gegenwärtig wieder eine schwere Christenverfolgung, auch ein muslimisches Land, mit den Turkvölkern, sie brauchen auch die Namen jetzt alle gar nicht behalten, sondern das Auffallende ist, dass überall, wo Menschen im Wissen um den Auftrag von Jesus begonnen haben, dass sie erlebt haben, wie die Türen aufgeht. Zinzendorf, der große Missionspionier, sagt, die Sache ist einmal ausgemacht. Wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht, wohl uns des feinen Herrn. Das ist in der Tat so. Der Widerstand in der Missionsbewegung ist sehr groß. Gerade in den islamischen Ländern sind wir ja in diesen Tagen immer wieder auch im Gespräch davon erregt und sagen, ist das schlimm? Wir haben, bloß, dass Sie wissen, wir haben mehrere Mitarbeiter, die in Afghanistan arbeiten und auch in den schweren Jahren dort waren, auch der Taliban-Herrschaft, die auch eng mit den Sheltern auch verbunden waren. Die Kellers in Masjid-il-Sharif, eine Familie im medizinischen Dienst, und die Christin Harms in Behindertenarbeit in Jalalabad, die auch jetzt wieder draußen sind. Klare Zeugnisarbeit, verstehen Sie bitte, dass wir nicht mehr sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es läuft eine große Evangeliumsbewegung gegenwärtig in Afghanistan. Und es sind einflussreiche Leute bis hinein in die Regierung, die die Neue Testamente weitergeben, weil sie spüren, dass der Islam eine Zwangsherrschaft ist, in dem all das, was Jesus schenkt, gar nie gefunden werden kann. Die Erfüllung, die Liebe, die Geborgenheit, die Vergebung der Schuld. Und das ist für Muslime so anziehend. Natürlich ist zunächst die Abwehr da, das können sie gar nicht anders. Aber wo sie wirklich in einer Vollmacht und in einer Liebe das unter vier Augen Muslimen bezeugen, in ihrer Nähe werden sie dieselben Erfahrungen machen. Und gerade in dieser Welt des Islam ist in den letzten Jahren ungemein viel aufgebrochen. Sie kennen sicher niemanden, der in Algerien missionieren könnte. Überhaupt das Wort missionieren ist ja bei vielen Kirchenleuten sehr verhasst. Da meinen die, da hätte man einen Holzhammer in der Hand und würde die Leute zwingen mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen. Ich frage meist zurück, wenn jemand so bitter sich beschwert über das Missionieren, was wurde denn da Böses gemacht beim Missionieren? Man kann ja nichts weiter tun, als ein Zeugnis von Jesus geben. Man kann ja keinen zwangsweise taufen. Das hat man in den dunkelsten Zeiten des Mittelalters getan. Aber Sie kennen niemanden, Sie kennen keine Missionare in Algerien. Es ist auch gar nicht möglich, dort Mission zu treiben. Es ist ja verboten. Algerien, Marokko. In Marokko ist es nicht einmal möglich, die Religion zu wechseln. Es ist vom Grundgesetz her überhaupt nicht erlaubt. Ein Mensch muss Moslem bleiben, auch wenn er es nicht mehr will. Tunesien ganz ähnlich. In Algerien haben wir heute etwa unter den Rif-Kabilen, sagte mir neulich ein Kenner, es gibt kein Dorf mehr, wo es nicht eine christliche Versammlung gibt. Unglaublich. Wie ist das alles gekommen, wenn die Mission doch verboten war? Es waren 10 Algerier, die in Algier lebten, und die sich unabhängig voneinander in verschiedenen Gruppen, aber doch miteinander in Verbindung gestärkt haben, gesagt haben, wir legen jetzt alle Scheu ab und evangelisieren frei von Jesus. Und sie sind durchs Land gezogen. Die Zahl von 150.000 Konvertiten aus dem Islam ist belegt. Ob die Zahl noch größer ist, wir wissen es nicht. Wir sind in Verbindung mit 2 Bibelschulen, wo nur ehemalige Muslime Bibelunterricht bekommen. Und das Wunderbare ist, dass die Regierung das sogar schützt. Die sagen, ihr braucht gar keine Mauer drumherum haben. Die algerische Regierung ist so im Druck durch die Fundamentalisten, die den Terror immer machen. In Algerien sind ja 100.000 Menschen durch die Terroristen umgekommen. Dass das Suchen, das Fragen der Menschen ganz groß ist, wo kriegt man denn etwas, das kann doch nicht Gott sein. Da werden die ja auch irre. Sie wissen auch, das müssen sie ja immer sehr unterscheiden, wir kennen ja ungeheuer viel liebenswürdige, feine Muslime, das was immer trennen. Aber diese radikalen Terroristen haben in Algerien eine Unruhe, ein Suchen ausgelöst. Und dann kam etwas hinzu von Spanien aus, hat eine Gruppe 1000 Videofilme, Jesusfilme, nach Algerien gebracht, konnte das natürlich nur heimlich tun. Bei Nacht an der Küste haben sie die versteckt hinter einem Steinhaufen in einer Höhle. Und wie sie wiederkamen und die Filme abholen wollen, die waren teilweise in arabischer Sprache, teilweise in kabylischer Sprache. 1000 Jesusfilme waren die gestohlen, waren weg. Und wissen Sie, wo die aufgetaucht sind? In all den Videotheken von Algerien. Und die geschäftstüchtigen Algerier haben mindestens 10 Raubkopien draus gemacht und auch noch verliehen. Und überall in Algerien finden sie ein Land, wo keine Mission möglich ist, dass die Jesusfilme verbreitet sind. Und die Gestalt von Jesus zieht Muslime an. Noch einmal, wir wollen gar nicht über Mohammed reden, über den Koran. Wir wollen gar nicht diskutieren über irgendeine Religionssache. Sagen Sie den Muslimen von Jesus. Hat ganz besonders große Aufnahmebereitschaft gefunden. Es gibt einen Fernsehsender. Wir fördern keine Fernsehsender, sehr zum Leidwesen unserer arabischen Christenfreunde. Aber jetzt haben wir es getan. Da gibt es diesen Sender, der heißt Sat 7. Das ist nicht dieser Sat 7, den wir im Fernsehprogramm durch die Schüssel bekommen, einer, der im arabischen Raum gehört wird. Und da gibt es eine Untersuchung jetzt in der arabischen Welt. Die haben arabische Firmen angestellt, die wollten wissen, wo müssen sie annoncieren, welche Fernsehprogramme werden gesendet. Es gibt ja unzählig viel Fernsehprogramme im arabischen Raum, Al Jazeera und die ägyptischen und die irakischen und algerischen und alle möglichen. Und da kam heraus, dass 20% der Araber, etwa in Algerien, Nordafrika, den christlichen Fernsehsender Sat 7 hören. der eine eindeutige Botschaft hat. Das ist eine Gruppe von evangelikalen Christen, die das betreut. Und es war ja voran Ulrich Parzani, gehört auch zum Trägerkreis dieser Gruppe. Aber in Deutschland wird sonst gar nicht gesammelt, als die Deutsche Missionsgemeinschaft hat geholfen. Wir haben jetzt wieder geholfen, als es um die Digitalisierung der Programme ging. Eine ganz wunderbare Tür, das kommt durch die Satelliten. Ich erinnere mich, wie der alte Fritz Grünzweig manchmal gesagt hat, Fritz Grünzweig saß da im Auto, wenn wir irgendwo zu einer Konferenz gefahren sind, sagte als alter Mann der Offenbarung, er denkt manchmal noch nach, was das ist, wenn da steht von dem Engel, der da über den Himmel fliegt und ein ewiges Evangelium predigt, sagt er, vielleicht sind es mal die Satelliten, die das Evangelium dorthin tragen, wo es nicht sonst gehört werden kann. Was ganz Wunderbares, wir halten sonst nichts von Fernsehprogrammen, weil wir sagen, das ist nicht das Medium, durch das man das Evangelium verbreiten kann. So interessant, die Kassetten sind für uns immer das Beste. Wir brauchen kein Gesicht sehen, uns genügt das Wort und zum Glauben genügt ja die Predigt des Wortes. Aber dort in der arabischen Welt wird das ganz arg viel. Und zwar hören die Menschen das, weil sie suchen nach einer neutralen Informationsquelle. Und genau spüren, wir sind in einer Diktatur der Meinung gefangen und können uns nicht wehren. Dann höre ich, dass Sie ja am Anfang der Freizeit schon Berichte gehört haben von Indonesien. Wir hatten ja vor einigen Wochen den Professor Dr. Jan Nanere hier unter uns und haben den auch in IDEA, hat er ja vor 4 Wochen, glaube ich, auf der Rückseite von IDEA diesen Bericht gegeben, den Elke Simon dort von der IDEA-Redaktion gebracht hat. Wer IDEA liest, soll noch einmal nachschauen. Rektor der großen Universität von Ambon. 10.000 Studenten. Alles ist niedergebrannt. Sie waren auf der Flucht mit einem großen Schiff mehrere Tage unterwegs nach Jakarta. Die Christen mussten ja alle fliehen bis heute. 90% der Bevölkerung von Ambon, von der großen Molukkeninsel, waren Christen. Heute sind es noch 10%. Das indonesische Militär hat ja mitgemacht bei diesen schrecklichen Aktionen. Waren die letzten 3 Jahre lief das alles ab. Und da geht der 24-jährige Sohn von Jan Nanere unten in die Cafeteria des Schiffes, das ist ein Schiff, da sind viele 100 Menschen drauf, und bestellt sich was zum Essen, und dann kommen ein paar junge Männer her und sagen, bist du Christ? Und er sagt, ja. Und dann schlagen sie ihm mit einer großen Machete über den Kopf. Und sagt Professor, ja, dann ist ja auch dann IDEA erwähnt, der Kapitän wollte dann den nächsten Hafen in Surabaya anlaufen, man hoffte noch einen Hubschrauber zu holen. Bis sie ankam, war der Sohn tot. Journalisten waren da. Man weiß es ja in Indonesien. In jeder indonesischen Zeitung steht das auch drin, dass diese Gruppen Bin Laden-Terroristen mit dabei haben und von dort organisiert sind, die diesen ganzen Terror machen. Aber die indonesische Militärverwaltung stemmt sich ja nicht dagegen, sondern unterstützt das noch, den Kampf gegen die Christen. Da hat Professor Jan Nanere dort vor den Journalisten und dann noch im Radio und dann noch im Fernsehen gesagt, ich will allen vergeben, am meisten diesen Mördern. Aber ich will die Botschaft der Liebe Jesu weitersagen können. Ein Mann, der Landwirt ist, Professor Agronomie, Landwirtschaft. Auf der Molukkeninsel Halmahera in Tobelo sind alle Häuser niedergebrannt. Wir haben dort eine Handwerkerschule, die einzige Ausbildungsstätte für viele 100.000 Christen, die dort leben. In den ganzen Unruhen wurden 10.000 Christen umgebracht. 400.000 Menschen wurde das Haus abgebrannt. Die leben heute in Sulawesi, in Manado, in schrecklichen Umständen. Da kräht niemand danach und kümmert sich um diese Leute. Als die lieben Mitchristen, dieser Professor Jan Nanere, kümmert sich drum, wie man da wieder eine Hoffnung schaffen kann. Und das Wunderbarste ist, ich war auf dem Höhepunkt, nachdem die Unruhen dort waren, es war Pfingsten, in den Kirchen, sie haben mich gebeten, ich predige ungern in den Kirchen der Dritten Welt, weil das ist so schwierig, die Kultur zu kennen, in diesem Fall habe ich es getan. Und da waren die Menschen alle da, die Christen haben teilweise dann auch sich gerecht an Moslems, es kam zu schrecklichen Übergriffen. Und ich habe davon gesprochen, wie das ist, wenn Jesus ein neues Herz schenkt. Und das Ergreifende war, wie unter diesen Menschen etwas aufbricht vom neuen Geist und vom neuen Leben. Professor Jan Nanere erzählt jetzt, wie er hier war, wie sie nach Ambon wieder kommen, in dieses völlig verwüstete Ambon. Es ist eine ganz unbeschreiblich schöne Welt, die Gewürzinseln, das ist Ostindonesien. Das sind die Molukkeninseln, das ist ein ganz anderer Bevölkerungsschlag als die Leute auf Sumatra oder auf Java. Und da ist eine Evangelisation, das sagt, das gibt es doch gar nicht. Wer evangelisiert? Open-Air-Evangelisation. Wer evangelisiert denn da? Da gehen sie hin und da sprechen zwei Evangelisten, die sagen, wir gehörten zu diesen Lasker Dschihad, heißt das. Das können Sie auch im Internet aufrufen. Die machen ganz große Propaganda für ihren Kampf gegen die Christen. Auch in englischer Sprache übersetzt. Lasker Dschihad. Heiliger griechisches J-J-I-H-J-I-H-Dschihad. Und die erzählen, wie sie beim Kampf, die haben ja etwa 700 Kirchen niedergebrannt in Indonesien, wie sie bei diesem Kampf plötzlich eines dieser Erlebnisse hatten. Sie sahen ein großes Licht und irgendwas haben sie erlebt und wurden gläubig an Jesus. Und wie Nanere das erzählt, geht er zu diesen Menschen und sagt, die Geschichte, die ihr hier erzählt, ist gewaltig. Sagt sie, wir kennen 53 ehemalige Lasker-Dschihad-Leute, die heute Jesus-Leute sind. Im Höhepunkt der Verfolgung in Indonesien geschieht dieses Ungeheure, dass Jesus sich seine Leute holt aus den Verfolgern. Der Hintergrund dieser Erweckung, dieses Kampfes, dieser Feindschaft in Indonesien, ist ja die große Erweckung, die Indonesien gehabt hat. Zur Zeit der holländischen Kolonialherrschaft waren in Indonesien etwa 3,5% der Bevölkerung Christen. Dann kam in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren der große kommunistische Umsturzversuch, ein Putschversuch, hat noch mitgewirkt. Jan Nanere sagte uns, sie gehen davon aus, dass die Zahl der Christen im muslimreichsten Volk der Erde in Indonesien, fast 200 Millionen, 25% Christen sind. Viele von ihnen kommen aus dem Islam. Der Hintergrund ist etwa auf Java, ist ein sehr Menschen suchen, das Evangelium. Und auf dem Hintergrund haben diese radikalen Fundamentalisten versucht, noch einmal die Christen zu vertreiben von ihren Wohnungen. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt richtig reagieren und begreifen, nicht das Wehklagen über das schwere Geschehen, das dort ist. Helfen sollen wir, wo wir Möglichkeiten haben, etwas tun, aber uns freuen, dass Jesus stärker ist als alle Verfolger und alle Kämpfer gegen das Evangelium. Schwache Leute. Wissen Sie, Christen haben in der Welt nie großen Einfluss. In Nigeria gibt es heute unter den Ministern wiedergeborene Leute. Aber das ist schwierig, in diesen verworrenen Verhältnissen von Nigeria zu wirken. Oft sind die Christen machtlos. So wie im Kongo, als dort vor einigen Jahren der mächtige Diktator, dieser wüste Diktator, abgesetzt wurde und im Bürgerkrieg die siegreichen Truppen vor Kinshasa standen, hat der alte Diktator noch gesagt, nur durch Ströme von Blut kann Kinshasa erobert werden. Die Christen wussten, was auf die Hauptstadt zukommt. Sie wissen, wie in Afrika Bürgerkriege geführt werden. Dort jetzt im Ostkongo sind die schlimmsten Kämpfer Kindersoldaten, achtjährig, die alle vollgepumpt sind mit Drogen und mit der Kalaschnikow in der Hand. So wird in Afrika gekämpft. Und dann hat der Evangeliumsrundfunk, an dessen Bau wir mitwirken durften, von Kinshasa, ein Ortssender, hat nur Tag und Nacht aufgerufen, Christen, betet. Kommt in euren Häusern zusammen und betet, dass dieses schreckliche Blutbad nicht in Kinshasa passiert. Der oberste Militärbefehlshaber, ein evangelischer Christ, General Mayele, war ganz unabhängig davon, ging in einer der Kasernen zum Diktator Mobutu und sagte, Exzellenz, kein Soldat wird schießen. Das Militär hat beschlossen. Befehlsverweigerung, wir werden Ihnen nicht mehr folgen. Mayele wurde sofort erschossen von Mobutu, aber die Ströme von Blut sind dann nimmer geflossen. Und wenn Sie heute nach Kinshasa kommen, sagen alle, Mayele, das ist ein Mann, der sein Leben hergegeben hat für uns. Und diese Christen haben dann gesagt, jetzt wollen wir einen Dank einen Dankgottesdienst machen. Wo machen wir denn? Dann sagten sie, im Stadion. Aber sagten, ist das nicht zu groß? Stadion hat 80.000 Plätze. Es wurde noch nie gefüllt, weder bei Sportereignissen, noch bei Fußball, noch bei politischen Aktionen. Es war einige Monate nach der Befreiung. Sie haben aufgerufen zu einem Dankgottesdienst, kniendes Gebet. 110.000 Menschen füllten das Stadion mit 80.000 Plätzen und viele, viele konnten gar nicht teilnehmen. Und kurz darauf ist es passiert, dass die Regierung, die neue Regierung, dem Evangeliumsender die Lizenz entzogen hat. Das ist in Afrika auch typisch. Keine Privatsender mehr, wir wollen alles kontrollieren. Und die Leute von diesem Evangeliumsrundfunk haben gesagt, so, wir beten. Und was passierte? Wenig drauf wurde ein Minister ausgewechselt und ein neuer, der für diese Sachen zuständig war, dessen Frau war eine eifrige Hörerin des Evangeliumsrundfunks. So macht das Gott in Kinshasa. Ich war im Januar dort. Ganz frisch haben sie es mir wieder erzählt. In ganz schlichten Containern, diesen großen Metallboxen, wo man diese Überseebehälter immer hat, haben sie ihr Studio und ihre Antennenmasten dort. So baut Gott sein Reich in diesen Tagen, weil er Gebet erhört und weil er ein mächtiger, wirksamer Herr ist. Will sie jetzt auch nicht verwirren mit vielen Erzählungen, aber irgendwo müssen wir doch ein wenig über die Welt hinweghüpfen. Das größte Wunder geschah zweifellos von Aufbrüchen in China. Wir haben es doch als die Älteren alle erlebt, wie Chinas rotes Buch, kleines rotes Buch bei uns in der Studentenrevolution 68 hochgehoben wurde. Unsere 68er heute, wie der Joschka Fischer und so, die großen Leute, die sind doch damals auf der Straße gewesen. Das war ihr Glaubensbekenntnis, der Aufruhr. Mao, Mao, brüllten sie in den Universitäten. Damals wurden in China alle Kirchen zerstört. Keine Kirche durfte mehr offen sein. Es wurden alle Bibeln verwüstet. Obwohl es ja in China etwa eine Dreiviertelmillion gläubiger, wiedergeborener Leute gab, Christen. In der Zwischenzeit hat kein Missionar ein Einreisevisum bekommen. Bis heute ist es in China nicht erlaubt, dass ein Professor oder ein Lehrer öffentlich Christ sein kann. Er wird sein Amt verlieren, noch heute. Die Zahl der wiedergeborenen Christen, der Bibelchristen, liegt heute in China bei 70 Millionen. Die größte nationale Christenheit, größer als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sagen wir mal, das ist Chefsache. Das hat Gott getan. Das ist überhaupt nicht erklärbar. Natürlich, wir haben ja auch diese Rundfunksendungen, Bibelschule durch die Luft und was alles, das Far East Broadcasting, das ist der größte Evangeliumsender, das Transworld Radio gemacht hat. Es ist viel geschehen, natürlich. Dann kam die Bibeldruckerei von Nanking, die 25 Millionen Bibeln gedruckt haben, die vorne und hinten nicht reichen. Wir haben ja die meisten Mitarbeiter, die wir von christlichen Fachkräften draußen haben, sind in China. Viele von ihnen an der einen Universität, wo lauter wiedergeborene Leute nur Dozenten sind. 170 Dozenten und Professoren, alles wiedergeborene Leute. Das haben die Koreaner in einer ganz wunderbaren Aktion organisiert in der Mandschurei. Diese lieben Leute von Bad Oeynhausen, was ich vorhin Ihnen erzählt habe, sind auch dort tätig. Sie sehen es in dem Heft hinten, dem blauen haben wir hinten ja die Namen alle verzeichnet. Und das war wunderbar alles organisiert. Seit vielen Jahren, wie wir zunächst die Verbindung aufnahmen mit denen, haben wir gedacht, das kann überhaupt nicht sein, dass es überhaupt in China gibt. Es darf öffentlich kein Wort über Jesus geredet werden. Wir können die Dinge auch nicht drucken. Wenn wir das hier behalten und in unserem Gebet benutzen, ist es ja wunderbar. Aber in den Schlafräumen war in jedem Schlafraum ein Christ. Die Studenten werden alle von der Regierung ausgesucht. Man kann keinen Einfluss darauf nehmen, als nur Christen zu nehmen. Aber die haben das fertig gemacht, das so zu organisieren, dass überall ein Christ war. Und so kam es, dass 80% der Studenten zum Glauben an Jesus kamen. Und jetzt vor einigen Monaten hat die Partei das spitz gekriegt und hat das immer erforschen wollen, was es ist. Und es kam zu einem ganz schlimmen Auftritt. Sie haben einen chinesischen Leiter eingesetzt, der Dr. Kim, der das leitet, ein bekennender Christ, hat ihn zur Seite bekommen. Und es war eine große Not. Unsere Mitarbeiter schrieben, wir wissen gar nicht, ob wir bleiben können. Man kann es also nur unter vier Augen tun, das Zeugnis. Es gibt nichts, nirgendwo irgendeinen Hinweis, ein Kreuz oder ein Predigt oder ein Gottesdienst, irgendwas, nichts ist möglich, als nur das persönliche Zeugnis. Da wird eine Idee veröffentlicht, was dann Gott getan hat. Zum ersten Mal in der Geschichte Chinas hat die Regierung in Peking auf einmal dieser Universität erlaubt, eine Kapelle zu bauen. Und sie bauen eine große Kapelle, wo über 1000 Leute Platz haben. Zum ersten Mal geschehen in der Universität von Jiangxi. In China ist es so, in öffentlichen Unterrichtsräumen darf nichts Religiöses getan werden. Und der Professor Kim hat einen ganz großen Einfluss. Er ist einer der fünf Ausländer, er ist ein Südkoreaner und amerikanischer Pass, einer der fünf Ausländer, die eine chinesische Ehrenbürgerschaft haben. Das hat nur der Vater Bush zum Beispiel. Und Kim ist einer dieser fünf. Und das hat Gott geschenkt. War immer ein wunderbares Rätsel und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Auch wenn wir über diese Dinge nicht Schriftliches veröffentlichen können, will ich Sie einfach immer wieder bitten, wenn Sie einmal sehen, unseren Blättern das Wort Jiangxi oder wie dort in Idea haben wir sogar diese Nachricht gebracht. Aber viele haben sich die Brisanz einer solchen Nachricht gar nicht erkennen können. Das hat Gott getan. Und das Wunderbare ist ja, die einheimischen Evangelisten sind heute mutige Leute. Ich habe gerade hier in diesen Tagen ein Blatt dabei gehabt und was so die laufenden Nachrichten, man kann das alles nicht mehr verarbeiten, von Onkel Simon nennen sie ihn in China. Der hat als junger Mann noch vor der Zeit des Kommunismus die Idee gehabt, im Nordwesten Chinas zu missionieren. Wenn Sie wissen, was ist Kaschgar, das kennen Sie von der Seitenstraße, Kaschgar ist ganz muslimisch, das muslimische Eck dort oben in der Wüste. Und wie er oben begonnen hat mit einer seiner Evangelisationsarbeit, wurde er als Konterrevolutionär eingesperrt. Im Brand ist einfach ein Zeuge von Jesus ein. 30 Jahre waren Straflager, 1981 wurde er frei. Und jetzt hat er in den Hauskirchen hin und her wieder das, was ja die Chinesen sagen, seine Vision verbreitet. Wir brauchen 100.000 chinesische Evangelisten, um noch einmal das Evangelium zu sagen, back to Jerusalem, wieder zurück nach Jerusalems Evangelium laufen zu lassen, durch ganz Asien hindurch. Und ich bin ja gespannt, die Chinesen, die haben einen Eifer und was die sich vorgenommen haben, werden sie tun, wieder zurückzugehen. Und das trotz all der Nöte, wir wissen ja, dass chinesische Christen in Haft sind, aber Jesus ist größer als all die Schwierigkeiten. Wir haben in diesen Tagen Bibelübersetzungen für Minderheitensprachen fertigstellen können, das alles trotz der politischen Hinderungsgründe. Wir können nur Gott danken für das, weil, noch einmal, die Sache ist einmal aufgemacht. Wenn die Menschen sperren, dann öffnet Jesus, dass es kracht, wohl uns des feinen Herren. Wir wollen aber nie triumphieren, weil es immer in aller Demut und in allem Gotteslob nur dankbar verkündigt werden kann, wie er wunderbar wirkt. Unser Bruder Hagen ist ja unter uns und ich habe ihm Mut gemacht, ob er nicht doch noch seine Dia zeigen will, bloß wer Lust hat. Das Haus denkt sicher, man soll das Programm nicht vollstopfen, aber der Bruder Hagen freut sich auch, wenn zwei oder drei dabei sind. Äthiopien ist eines der wunderbarsten Länder. Nicht, da war das ja jahrhundertelang versperrt. Das war der alte Traum vom Kämmerer von dem Moorland, wir müssen noch da unten missionieren. Das war der Louis Harms, der Evangelist von Hermannsburg, das hat alle schon bewegt. Der Goba, der Vater von der Dora Rappard, war ja da unten 2 Jahre. Ganz schwer ging's. Ihr Kind ist gestorben, wie sie durch die Wüste gezogen. Schreckliche Geschichten. Ich habe in meinem Missionsbuch alles erzählt. In dem Jenseits der endlosen Meere. Diese Geschichten, die man kennen muss. Und dann hat Gott plötzlich auf wunderliche Weise 1931 die ersten offenen Türen geschenkt. Menschlich gesehen war es verrückt. Der Führer, der Guide, der die Karawane leiten muss, führt den falschen Weg. Und die sagen, die Amerikaner immer, ihr seid auf dem falschen Weg. Der Geist sagt, nein, ich muss euch so führen. Und sie kommen genau dorthin, wo Gott die größte Erweckung gemacht hat. Und es ging nur ein paar Jahre, dann kam Mussolini und hat den Krieg gemacht. Es gab 40 Christen damals, 40. Und die wurden gepeitscht. Und meinte, das können die gar nicht durchhalten. Mussolini war ja brutal mit seinen Faschisten. Hat die Christen furchtbar bekämpft. 1941 kamen die amerikanischen Missionare wieder. Zehntausende Christen sind entgegengezogen, die in der Verfolgungszeit Jesus Jünger geworden waren. Und dort heute geschehen die wunderbarsten Erweckungen. Unter den Meen, unter den Podis, unter den Hammern, unter den nomadischen Wüten und den Mursi mit ihren Tellerlippen. Wir haben auch Mitarbeiter dort unten. Es ist ein Aufbruch ohne Gleichen. Es ist ein ganz wunderbarer Aufbruch zur Bibel, zum Wort Gottes, zu Jesus, zur Wende. Natürlich ist Somaliland versperrt, aber auch dort gibt es offene Türen. Und wir freuen uns, wie Jesus größer ist als alle Hindernisse. Das, was mich bei dieser äthiopischen Erweckung dieser Tage so freut, Da waren Evangelist Abel, der zog in ein Dorf, ich habe diesen Ort aufgesucht, es gibt heute dort noch keine Christen. Und der ist hingezogen, äthiopischer Evangelist, und den haben die totgeschlagen. Es sind viele von denen ums Leben gekommen. Und da ist eine neue Truppe von neuen Missionaren in den Ort Shinsha gekommen, die sollten an ihre Einsatzorte gebracht werden, was diese einheimischen Missionare leisten, die haben kaum Geld, haben ihre Familie und leben da monatelang ganz abgelegen, unversorgt. Und da kommen sie in die Stadt Shinsha und da ist, klopft es nachts an die Türe und da kommen die Leute und sagen, Abel wurde ermordet, wird morgen früh beerdigt. Und dann gehen wir hin. Und da sind die drei Evangelisten dabei und dann sagt der Samuel Gembo, sagt bei der Beerdigung, ihr drei, wollt ihr jetzt noch gehen? Sagen ja. Sagt, dann kniet am offenen Grab nieder. Ich möchte euch noch mal einsegnen, dass ihr wisst, was es kostet, Nachfolge Jesu zu treten. Und das sind die äthiopischen Evangelisten, von denen kann Ihnen der Hans Hagen, der unter uns ist, noch mehr sagen als 40-jähriger Missionar in Äthiopien, der die Lage kennt. Die letzten Völker nehmen in diesen Tagen das Evangelium an, die letzten Flecken werden erreicht. Das ist auch in der Heilsgeschichte Gottes ein ganz wunderbares Geschehen. Wir haben ja lange Lateinamerika nicht als Missionsgebiet erkannt, weil bei jedem normalen Deutschen dieses Lateinamerika ja mehr oder weniger ein katholisches Land ist. Aber muss man doch nichts tun, die sind alles Christen. Die wissen gar nicht, wie natürlich das ein schrecklich vom Okkultismus beherrschtes Christentum ist. Es gibt ja katholische Priester, die 70.000 Leute pastorisieren sollen in einer Parochie. Das geht ja alles gar nicht. Wenn Sie denken, wie der Voodoo-Kult das alles ist, das ist ein ganz wüster Dämonenkult. Das geht ja alles im Christentum so in Brasilien und so miteinander. Sie gehen ja Karneval und alles. Wie das alles begann, man wundert sich ja, wenn man das liest, ich habe es Ihnen heute Morgen bei der Bibel von den Indianern erzählt, überall, wie die Indianer dazukamen, und zwar zunächst mit großen Frustrationen all die Missionare. Viele sagten, wir hören auf, es hat keinen Wert, wir machen immer weiter, und dann gab es den Durchbruch. Und die größten Durchbrüche begannen in Mittelamerika mit der Aktion Neues Leben für alle. Da hat man die Gemeinden, die kleinen evangelischen Gemeinden nur zugerüstet, ein Jahr lang zu beten und dann persönliches Zeugnis zu tun. Ich glaube, dass es bei uns immer wieder vernachlässigt wird, dass das persönliche Zeugnis so stark ist. In Guatemala ist in kurzer Zeit die Zahl der evangelischen Christen, der bibeltreuen Christen von 1% auf 25% in der Bevölkerung gewachsen. Und das, was so toll war, da hatte jeder seine Bibel unterm Arm. Die jungen Leute, die sahen Sonntagmittags, wie sie zu ihren Versammlungen gezogen sind. Und das Wunderbare war auch, dass das Leben umgewandelt war. Die Familien wurden erneuert. Die Alkoholnot wurde besiegt. Das ist ja schlimm in Südamerika. Der Mann, der unterdrückt die Frau, das ist der Macho, der sah so mit Ellbogen herrscht und so. Und das war plötzlich ein umgedrehter Familienvater. Und Sie sehen es doch, wo hat es denn sowas schon gegeben, dass die beim VfB Stuttgart, liebe Leute, wer ist der VfB Stuttgart? Und da ist der Ademach. Und der hält sein Trikot hoch, 100% Jesus. Der kommt aus Lateinamerika und sagt, ich war drogensüchtig und Jesus hat mich frei gemacht. Und der sagt, ich will nur, dass mein Trainer auch nach Bietigheim, Bissingen kommt und in der Volksmission in die Bibelstunde geht. Das sagt er im Fernsehinterview in Südwest 3. Und da kommen die schon rüber, wie viele südamerikanische Leute haben wir, Sie wissen es doch noch bei der Weltmeisterschaft, wo die niedergekniet sind auf dem Feld. Und was sagte der Reporter? Jetzt machen Sie einen Ihrer Makumba-Bräuche, Ihrer okkulten Makumba, weil ein Reporter gar nicht mehr weiß, was ist, wenn Christen beten und Gott die Ehre geben. Und das ist ja nicht nur so bei den Fußballspielern in Lateinamerika, die heute zu uns kommen, das ist bei den Nigerianern ganz ähnlich, bei den Ghanesen oder bei den Südkoreanern, überall finden wir es, dieses Bekennende, die beten nicht leise, die beten laut, das Ganze, die genieren sich nicht mehr dran, sondern sind ihrer Sache so bewusst. Und das ist heute erfreulich. Halte auch den Streit für nicht richtig, jetzt immer wieder zu sagen, es ist die charismatische Form. Mag sein, dass die charismatische Form ganz besonders diese armen und auch vernachlässigten Bevölkerungskreise angesprochen hat, aber auch in der charismatischen Bewegung ist das Beste, was es gibt, das Wort Gottes. Und wenn die Bewegung nicht ins Wort Gottes führt, ist sie eine Luftblase und nur ein Wind. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und die Erneuerung und die Wiedergeburt geschieht im Wort Gottes. Und das beeindruckt mich immer, wo man hinkommt, wie dieses Suchen ist. Ich habe neulich einen führenden Christen in Südamerika gefragt, wie es eigentlich mit der Befreiungstheologie aussieht. Befreiungstheologie, die bei uns so groß in allen christlichen Organen behandelt wurde. Da sagt er, Befreiungstheologie gab es nie in Lateinamerika, gab es was bei euch. Bis hinein ins Losungsbüchlein, wo noch die Verse zitiert wurden. Das ist ja das Tragische. Sondern dort war die Evangeliumsbewegung, und das wird auf die lange Zeit das sein, das Wort Gottes, das diese Christen formt und die das Leben gibt. Ich möchte hier abbrechen. Ich will nur noch einen kleinen Hinweis geben, dass man noch viel, viel mehr erzählen könnte. Nepal. Vor 53 Jahren gab es keinen Christen in Nepal. Nur Nepalisch im Ausland. Bis heute Mission nicht erlaubt in Nepal. Ich habe die Namen von einigen Brüdern dabei, die im Gefängnis sind, und in Nepal diese lebendige Christenheit, wie die oft bis zu Hunderten von Pastoren im Gefängnis und das Evangelium weitergetragen. Und man fragt nur, was ist bei uns los in Europa? Vielleicht sind wir noch nicht schwach. Vielleicht sind wir noch nicht schwach. Wir schreien, Herr, tu es noch einmal. Allein durch dein Wort, du bist einzig der, der unsere Leute erreichen kann. Ich glaube hier, jeder, der bei den Verheißungen Jesu bleibt, wird dasselbe erleben. Was man auch dort überall in der Welt erlebt. Ich wollte Ihnen heute Abend nur Mut machen. Wir leben in großen Zeiten. Wir dürfen mit dabei sein, sind gewürdigt, das alles zu erleben. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, wenn Sie als nicht bloß Fan der Mission und Freund der Mission und Geber von den Missionen, sondern selbst sagen, ich will, wenn ich noch Stunden auf Erden zähle, ein Zeugnis für Jesus sein. Und jetzt will ich drauf zugehen, auch auf die Menschen, von denen ich es nicht gedacht habe, ob es ausländische Studenten sind oder ob es Ausländerkinder sind, da in der Straße, denen sie in Kakao kochen und zum biblische Geschichte einladen. Es werden sie erstaunt sein, was Jesus ihnen für Vollmacht schenkt. Und ich freue mich, dass sie diese Tage besuchen. Und für mich war es eine große Freude, dass ich ihnen das vermitteln durfte von dem, was Jesus heute tut. Und wir wollen beten. Wir danken dir, lieber Herr, dass du auf verschlossene Türen aufstoßen kannst, dass du ein lebendiger Herr bist. Und es ist so ein großer Hunger in dieser Welt des Todes nach dir. Herr, uns ist es leid um unsere erstarrten Gemeinden, auch um unser eigenes erstarrtes Glaubensleben. Gib du uns neues Leben durch deinen Heiligen Geist. Erneuere uns. Wir bitten dich, dass du die erste Liebe wieder erweckst und dass wir das so natürlich und echt rüberbringen können. Und du kannst dein Wort bekräftigen, dass neues Leben geschieht. An wie vielen Orten wird morgen dein Evangelium gepredigt? Herr, mach du viele selig, gib du Erneuerung und Erweckung. Wir bitten dich darum. Amen.